ARD. We will not give up.
Wir werden nicht aufgeben. So lautete die Botschaft, die Friedrich Merz von Rom aus nach Moskau sandte. Das sollte nach dem Willen des Bundeskanzlers das in 4 bis 5 Worte gepackte Signal sein, das von der Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine bei Wladimir Putin ankommen sollte. Aber Friedrich Merz morste aus Italien noch eine zweite Botschaft in die Welt, diesmal Richtung Westen, Richtung Donald Trump nämlich.
Stay with us and stay with the Europeans. We are on the same page.
Bleiben Sie bei uns Europäern. Wir stehen auf derselben Seite. Und diese Botschaft in Richtung Washington war insofern zeitgemäß, als in den letzten Tagen das Trump'sche Pendel mal wieder leicht in Richtung Ukraine ausschlug. Da war die Ankündigung des US-Präsidenten, und das war neu, man werde der Ukraine über die NATO und auch finanziert von der NATO Waffen liefern. Fast zeitgleich verkündete der ukrainische Präsident Zelensky, er habe die Zusage für 2 von Deutschland finanzierte Patriot-Luftverteidigungssysteme. Mit dem Versprechen, dies alles gleich ein bisschen zu sortieren. Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Stefan Niemann. Heute ist Freitag, der 11. Juli. Wir zeichnen diesen Podcast um 11.30 Uhr auf.
Und wir bewegen uns in dieser Sendung mal wieder rund um den Erdball. In die Ukraine, Russland, USA zu schauen, das gehört ja zum Standard sozusagen bei uns. Wir gucken aber auch etwas intensiver noch nach Rom. Dorthin zur Ukraine-Wiederaufbaukonferenz hatte Anna Engelke Gelegenheit, den Bundeskanzler zu begleiten. Und wir werfen einen Blick nach Australien, wo an diesem Wochenende die größte Militärübung im indopazifischen Raum überhaupt beginnt, mit über 30.000 Soldatinnen und Soldaten und mit deutscher Beteiligung. Was diese Übung mit dem Krieg in der Ukraine zu tun hat, was die Bundeswehr dort macht und was wir da überhaupt wollen in diesen fernen Gefilden, darüber habe ich mit einem dafür zuständigen Oberst im deutschen Heer gesprochen. Erstmal aber, Stefan, zu einem deiner Spezialgebiete, kann man fast schon sagen, Trump-Exegese, Trump-Auslegung. Wie dringend die ukrainische Bevölkerung mehr Raketenabwehrsysteme braucht, ist ja offenkundig. Deren Willen sucht Russlands Präsident Putin zu brechen mit diesem Drohnen- und Raketenterror, der immer intensiver wird. Ausgerechnet in dieser Situation hatten die USA zunächst die Lieferung von Munition zur Luftverteidigung gestoppt. Dann hatte Trump gesagt, er sei das nicht gewesen mit dieser Entscheidung, das gehe nun doch weiter. Und darüber hinaus sagte er nun dem Sender NBC, man werde der Ukraine über die NATO und von der NATO finanziert nun weitere Waffen zukommen lassen. Das wäre was Neues, Stefan, oder?
Das wäre neu und es wäre aus meiner Sicht ein bemerkenswertes Konstrukt, Kai, weil die Amerikaner ja Verkäufer dieser Waffensysteme wären und faktisch gleichzeitig über den NATO-Verbund zu den Käufern gehören würden. Denn wenn Trump sagt, das Verteidigungsbündnis bezahle die Waffen vollständig, dann müssten die USA laut NATO-Verteilungsschlüssel knapp 16% der Kosten schultern, wenn es nicht andere Vereinbarungen gibt. So oder so, Trump will jedenfalls erstmals seit seiner Rückkehr ins Amt Waffen in die Ukraine schicken. Dafür soll eine besondere präsidentielle Vollmacht genutzt werden, wie 2 mit der Entscheidung vertraute Personen gegenüber Journalisten erklärten, wie es immer so schön heißt. Diese Vollmacht erlaubt es dem Präsidenten, auf Bestände des US-Militärs zurückzugreifen. Und es heißt in Washington, das Paket könnte einen Wert von rund 300 Millionen Dollar haben und Patriot-Abwehrraketen sowie Mittelstreckenraketen umfassen. Genaueres werden wir hoffentlich bald erfahren.
Bei den Kollegen von NBC hatte Trump auch gesagt, es werde am Montag eine große Ankündigung zu Russland geben, was diese genau beinhaltet. Ob Trump weiter unzufrieden in Anführungsstrichen mit Putin ist, wie er zuletzt durchblicken ließ, oder ob das Pendel dann wieder in die andere Richtung ausschlägt, auch das hoffen wir zu erfahren. Aber schauen wir erstmal in die Ukraine selbst, Stefan, wie ist die Lage dort?
Dramatisch, weil Russlands Machthaber Putin seinen Truppen offenbar befohlen hat, weiterzumachen mit dem Terror aus der Luft. Der versetzt die Menschen in Todesangst, fordert immer mehr zivile Opfer und raubt dem überfallenen Land den Schlaf. Die Ukraine hat in der Nacht zum 9. Juli die schlimmsten Luftangriffe des gesamten Krieges erlebt. Laut Präsident Selenskyj feuerten die Angreifer 728 Drohnen, 7 Iskander-Marschflugkörper und 6 ballistische Raketen vom Typ Kinjal auf verschiedene Städte ab. Das meiste bekam Lutsk ab. Diese Stadt liegt im Westen der Ukraine, weit weg von der Front, dafür nah dran an Polen. Auch aus den ebenfalls im Westen liegenden Städten Lviv und Rivne wurden Explosionen gemeldet. Das ist gewiss nicht Zufälligkeit, der Landesteil, in den sich nach Russlands Überfall viele Menschen geflüchtet hatten. In der Nacht darauf wurde vor allem Kiew getroffen von rund 400 Drohnen und 18 Raketen. 2 Tote und 16 Verletzte sind da nach ukrainischen Angaben zu beklagen. Und durch Teile herabstürzender Geschosse kam es in der Hauptstadt zu etlichen Bränden, Feuer in Wohnhäusern, Bürogebäuden und Lagerhallen.
Und das alles lässt ja darauf schließen, Stefan, dass wenn eben diese steigende Zahl von Drohnen und Raketen bei Russlands nächtlichen Luftangriffen verwendet wird, dass Putin eben trotz aller Sanktionen die Waffenproduktion noch deutlich steigern kann, oder?
Vieles deutet darauf hin, ja. Schauen wir zunächst auf die ballistischen Raketen, die aus den besetzten Gebieten heraus, aber auch von russischem Boden abgefeuert werden. Dem ukrainischen Militäranalysten Mykola Beleskov zufolge erhöht Russland gerade die Produktion der Kurzstreckenraketen vom Typ Iskander mit einer Reichweite von bis zu 500 Kilometern und kauft zusätzliche in Nordkorea. Pro Jahr könne Russland bis zu 700 solcher Raketen herstellen, also 2 pro Tag, und zusätzlich Hunderte kaufen. Und dass Putin die vergleichsweise viel günstigeren Drohnen massenhaft am Fließband herstellen lässt, das ist kein Geheimnis, Kai. Auch die Ukraine hat die Produktion enorm hochgefahren. Aber die Russen erhalten nach Erkenntnissen des ukrainischen Geheimdienstes Hilfe aus China, von wo viele der Bauteile kommen. Und Nordkoreas Diktator Kim Jong-un soll dem Kreml sogar die Entsendung von zehntausenden Arbeitern versprochen haben, die auf russischem Boden den Drohnennachschub sicherstellen sollen.
Und diese Drohnen werden ja auch an den Frontlinien eingesetzt. Was bewegt sich dort?
Ja, russische Einheiten machen an einigen Frontabschnitten Geländegewinne, langsam und unter hohen Verlusten, aber eben stetig. Und Kreml-Sprecher Peskow sagte am 9. Juli, Zitat, wir rücken vor und an jedem neuen Tag müssen die Ukrainer die neue Realität akzeptieren. Zitat Ende. Besonders umkämpft bleiben Sumy im Norden und Pokrowsk im Donetsk. Die russischen Angreifer erhöhen außerdem den Druck auf den südlichen Teil der Region Dnipropetrovsk. Moskau meldete, man habe die Ortschaft Dachnoje eingenommen, was Kiew umgehend als Falschinformation bezeichnete. Ein Militärsprecher bestätigte allerdings, dass die russische Armee versuche, dort in kleinen, schnellen Vorstößen Fuß zu fassen. Dabei würden auch Motorradeinheiten eingesetzt, heißt es.
Die Ukraine bleibt also unter Druck. Der Aggressor Putin verstärkt die Angriffe sogar noch. Das sind schon mal 2 gute Gründe, jetzt noch mal ein bisschen genauer auf die amerikanische Militärunterstützung für die Ukraine zu schauen. Ich hatte schon gesagt, erst war sie gestoppt worden. Jetzt nehmen wir möglicherweise einen neuen Sinneswandel des US-Präsidenten wahr. Oder kann man davon nicht reden, Stefan?
Doch, Trump fühlt sich von Putin wohl zunehmend vorgeführt. Das ist der Eindruck, um es mal milde auszudrücken. Und am Dienstag wurde Trumps Zorn dann deutlich hörbar, als er bei einer der ja streckenweise öffentlichen Kabinettssitzungen den Kreml-Chef ins Visier nahm.
I don't know, we get a lot of bullshit thrown at us by Putin, for you want to know the truth. He's very nice all the time, but it turns out to be meaningless.
Die amerikanischen Sender spielen dann immer einen Piepton ein, Kai. Ich übersetze es mal wörtlich. Wir bekommen viel Bullshit von Putin serviert, wenn Sie die Wahrheit wissen wollen. Er ist immer sehr nett, aber es hat sich herausgestellt, dass dies bedeutungslos ist. Das sagte also Trump und manche Beobachter folgern daraus, er werde die US-Waffenlieferungen nun massiv verstärken und auch stärkere Sanktionen gegen Russland unterstützen. Der US-Präsident hatte tatsächlich angekündigt, er wolle sich die vom republikanischen Senator Lindsey Graham vorbereiteten Sanktionsmaßnahmen genauer ansehen. Demnach würde allen Ländern, die noch mit Russland Handel treiben, 500% Strafzölle auferlegt werden, was vor allem China und Indien träfe. Solche Sanktionen klingen hammerhart, Kai, aber aus meiner Sicht sollten wir Trump nicht dauernd vorschnell an seinen Worten messen. Schließlich hat er seit Beginn seiner zweiten Amtszeit so gut wie nichts für die Ukraine getan und noch so gut wie nichts gegen Russland. Und ob sich das ändert, werden wir kommende Woche sehen. Du hast es erwähnt, der US-Präsident hat für Montag eine so wörtlich wichtige Erklärung zu Russland angekündigt.
Also es bleibt dabei, Trump bleibt ein schwieriger, ein wetterwendischer Verbündeter für Kiew. Zur großen Ukraine-Konferenz in Rom hat ja der US-Präsident auch, ich würde mal sagen, nur seinen Sondergesandten Keith Kellogg geschickt. Und der ist ja, um es mal freundlich auszudrücken, jetzt nicht der Lieblingsgesandte von Donald Trump.
Das stimmt, das dürfte allerdings weder die angereisten Regierungschefs noch Wladimir Selenskyj sonderlich überrascht haben. Der ukrainische Präsident nutzte die Gelegenheit, um Russlands jüngste massive Luftangriffe gegen die Zivilbevölkerung anzuprangern.
And they try to do this as often.
Sie versuchen das so oft wie möglich. Das ist genau das, was Putin will. Dass unser Volk leidet, dass es aus der Ukraine flieht. Dass Häuser, Schulen, Leben überall zerstört werden, nicht nur in der Nähe der Front.
Auch Bundeskanzler Friedrich Merz hörte dem ukrainischen Präsidenten aufmerksam zu bei dieser Konferenz zur Unterstützung des Landes. In Rom dabei war unsere Kollegin Anna Engelke aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Sie ist jetzt aus Berlin zugeschaltet. Hallo Anna.
Hallo Stefan.
Selenskyj hat den Anwesenden eindringlich beschrieben, wie sein Land gerade von den Russen zerbombt wird. Wie haben die Regierungschefs reagiert?
Mit diesem ganz klaren Signal, wir stehen an eurer Seite, an deiner Seite, lieber Wolodymyr. Es war ja neben dem Bundeskanzler Friedrich Merz, war ja auch die Kommissionschefin der EU, Ursula von der Leyen, in Rom. Natürlich die italienische Gastgeberin, die Ministerpräsidentin Giorgia Meloni oder auch der polnische Ministerpräsident Donald Tusk. Also du siehst, es war so eine ganze Phalanx von europäischen Staats- und Regierungschefs, die da Selenskyj gesagt haben, wir lassen dich nicht alleine. Und auch das ist ja so die Grundbotschaft und der Gedanke hinter dieser Wiederaufbaukonferenz, die es ja jedes Jahr gibt, seitdem die Russen die Ukraine komplett überfallen haben und immer an anderem Ort. Aber einfach zu sagen, liebe Ukraine, wir sind an eurer Seite.
Und Solidarität ist natürlich ein wichtiges Signal, auch an die Bevölkerung der Ukraine. Das kann man sich vorstellen, gerade in diesen düsteren Tagen. Gab es auch substanzielle Zusagen, also konkretes Stichwort Militärhilfe?
Es gab Zusagen, und zwar vom Bundeskanzler an die Adresse von Volodymyr Selenskyj. Und zwar, wir berichten ja und heute auch wieder bei uns in der Folge über die massiven russischen Angriffe gegen die Ukraine. Und zwar nicht nur gegen ukrainische Soldaten, sondern eben gegen ukrainische Städte, Ukrainerinnen und Ukrainer, Zivilisten, die da von den Russen und ihren Drohnen ins Visier genommen werden und auch von Raketen und Marschflugkörpern. Was ganz, ganz wichtig ist, ist eben die Luftverteidigung. Und da hat der Bundeskanzler in Aussicht gestellt, dass Deutschland 2 Patriot Abwehrsysteme liefern würde. Und zwar, dass Deutschland die Patriots von den USA für die Ukraine kaufen möchte. Und dann hat er von einem Telefonat, also Merz hat dann von einem Telefonat erzählt, das er mit Donald Trump vergangene Woche hatte.
Ich habe darüber mit Präsident Trump am letzten Donnerstag gesprochen und ihn auch gebeten, diese Systeme zu liefern. Die Amerikaner brauchen sie zum Teil auch selbst. Sie haben aber auch sehr viele. Und darüber verhandeln zurzeit die Verteidigungsminister, ob es zu einer entsprechenden Lieferung kommt. Es ist nicht endgültig entschieden.
Also wir hören, das ist noch nicht endgültig entschieden, aber Deutschland würde 2 Patriot-Systeme für die Ukraine kaufen und Norwegen hat sich auch zu Wort gemeldet und hat auf der Wiederaufbaukonferenz offenbar Selenskyj gesagt, sie würden auch 1 kaufen. Das wären dann 3 und Deutschland hat schon 3 Patriot-Luftabwehrsysteme aus den eigenen Beständen abgegeben und das ist bestimmt etwas, was Volodymyr Selenskyj gerne hören wird. Und es gab auch ein Treffen der sogenannten Koalition der Willigen. Das war am Rande der Wiederaufbaukonferenz. Und da war auch der britische Premierminister Starmer zugeschaltet. Und Starmer hatte auch angekündigt, dass die Briten die Ukraine mit weiteren Luftverteidigungssystemen ausrüsten würden im Wert von über 1 Milliarde. Und da geht es vor allen Dingen um die Abwehr von Drohnen.
Jetzt hast du es erwähnt. Die Konferenz heißt eigentlich offiziell Wiederaufbaukonferenz und das in einer Zeit, in der Russlands Terror aus der Luft, du hast es ja gesagt, gegen ukrainische Städte massiver denn je ist. Manche unserer Hörerinnen und Hörer dürfte das befremden, dass jetzt von Wiederaufbau schon die Rede ist.
Ja, das wirkt ja auch erstmal komisch, ne? weil wir ja die ganze Zeit darüber berichten, was alles kaputt gemacht wird. Und deswegen ist ja zum Beispiel auch die Luftverteidigung so wichtig, damit weniger kaputt gemacht wird. Und vor allen Dingen, damit ja auch die Ukrainerinnen und die Ukrainer, die noch im Land sind, dass die dort bleiben. Das ist ja auch ein Interesse, was Deutschland hat, was die anderen Nachbarländer haben. Überleg dir mal, wenn das so weitergeht mit diesem massiven Beschuss und jetzt die Ukrainer und Ukrainerinnen dort, die das seit mehr als 3,5 Jahren ertragen, sagen, nee, es tut mir leid, so will ich das nicht mehr. Ich mache mich jetzt auf den Weg, ich verlasse mein Land. Also deswegen geht es bei dieser Konferenz zum einen Luftverteidigung und zum anderen auch um Hoffnung, um klarzumachen, hier, wir lassen euch nicht allein. Und in dieser Art und Weise hat sich auch der Bundeskanzler eingelassen.
Es führt kein Weg daran vorbei, jetzt schon den Wiederaufbau zu leisten und den weiteren zu planen. Unsere ukrainischen Partner sagen uns, das ist ganz entscheidend für die Moral im Land. Es stärkt der Ukraine gerade in diesen schweren Tagen den Rücken, in denen Russland Nacht für Nacht rücksichtslos Raketen und Drohnen auf die Menschen in Kiew und andere Städte schießt, so viel wie nie zuvor in den letzten 3,5 Jahren.
Und weil man ja auch schnell mal den Überblick verliert, wie stark eigentlich die Ukraine beschossen wird, fand ich sehr interessant die Rede von Olena Selenska. Das ist ja die Ehefrau des ukrainischen Präsidenten und die war am Donnerstag auch in Rom bei der Wiederaufbaukonferenz. Und sie hat aufgezählt, dass alleine in diesem Juni 330 russische Marschflugkörper und Raketen und 5000 Drohnen auf verschiedenste Städte, Gemeinde, Orte in der Ukraine abgefeuert wurden und dass halt sehr viele Wohnhäuser zerstört wurden und dass alleine im Juni es 30 tote Zivilisten in der Ukraine gibt.
Und was logisch macht, dass die Ukraine Waffen braucht zu ihrer Verteidigung, aber sie braucht auch viel Geld. Gab es denn neben der versprochenen Militärhilfe auch finanzielle Zusagen für das Land in Rom?
Also es gibt die ganze Zeit, es ist ja die vierte Konferenz jetzt seit 2022 und es gibt immer wieder finanzielle Zusagen, so um die 16 Milliarden bisher. Aber wenn man sich halt anschaut, dass der Bundeskanzler spricht von 500 Milliarden Euro, die nötig wären für den Wiederaufbau der Ukraine. Selenskyj selbst spricht von 850 Milliarden Euro und jetzt hat sich am Freitag der ukrainische Ministerpräsident Schmyhal zu Wort gemeldet und sagte, es sei 1 Billion Euro nötig in den nächsten 14 Jahren. Also da klingelt es einem ja im Kopf und in den Ohren ob dieser Zahlen. Also ich glaube, was man einfach sagen kann, es wird sehr viel Geld gebraucht, um dieses große Land irgendwann wieder aufzubauen. Und du hast verschiedene Fonds. Das ist auch ein Thema dieser Wiederaufbaukonferenz. Fonds, aus denen konkret dann Projekte finanziert werden. Und da ist zum Beispiel ein Fonds, der jetzt neu ist. Das ist ein Fonds, wo privates Geld reinkommt von Unternehmen, aber auch staatliches Geld. Und das ist so eine Größe von 10 Milliarden Euro. Und da ist dann zum Beispiel die Idee, dass du Projekte bei der Infrastruktur oder auch ganz, ganz wichtig bei der Energieversorgung, dass du das halt angehst, weil ja der nächste Winter kommt. Das hatte Volodymyr Selenskyj am Donnerstag auch bei seiner Rede in Rom gesagt. Er hat gesagt, der Winter steht quasi schon wieder vor der Tür und viele Trafostationen, Kraftwerke in der Ukraine sind von den Russen schon kaputt gemacht worden und werden ja auch weiter zerstört. Und du brauchst natürlich Strom, Energieversorgung, auch dafür, dass die Menschen im Land bleiben. Und auch dafür ist dieser Fonds. Ich war dann auch auf der Konferenz, bin ich so ein bisschen rumgegangen. Das ist ja auch wie eine Messe. Und da siehst du dann quasi so Stände von den ukrainischen Regionen, Lviv und der Großraum Kiew und Kharkiv. Also da sind solche Stände. Und du hast aber auch Stände von europäischen Unternehmen, die zum Teil schon sich in der Ukraine engagieren oder die auch Dinge anbieten. Also wenn du so willst, ist diese Wiederaufbaukonferenz auch so eine Art Kontaktbörse. Und ganz interessant fand ich, ich habe da den Stand des deutschen Herstellers Herstellers Quantum aus München, Quantum Systems, gesehen. Die machen Drohnen und die produzieren schon seit über 2,5 Jahren, produzieren die in der Ukraine. Die haben dort eine Produktionsstätte, eine Fertigungsstätte mit 200 Leuten an einem Ort, der geheim gehalten wird. Ich hatte da mit den Leuten gesprochen und es ist wirklich sehr, sehr interessant, was sich da alles schon tut und welche Unternehmen sich in der Ukraine engagieren, obwohl es ja wirklich auch so gefährlich ist, wenn du Unternehmer bist und du denkst, du investierst in ein Land, in dem Krieg herrscht. Das musst du ja auch erstmal entscheiden, dass du das machen willst.
Dann kommen wir von den konkreten Waffenkooperationen, die du beschreibst, und den Investitionen mal zu den Sanktionen. Was ist eigentlich aus dem 18. Sanktionspaket der EU geworden?
Also bei dem 18. Sanktionspaket, das sich die EU überlegt hat, sieht es so aus, dass eigentlich alle an Bord sind, außer die Slowakei. Und es gab ein Telefonat vom Bundeskanzler mit dem slowakischen Ministerpräsidenten Fico vor einiger Zeit. Das verlief wohl noch ganz friedlich. Aber die Slowakei sagt halt, wir sind bei der Energieversorgung weiterhin auf Russland angewiesen und deswegen können wir nicht zustimmen. Und die EU hat aber auch der Slowakei durchaus angeboten zu helfen. Trotzdem will Fico nicht zustimmen. Und ich würde sagen, Friedrich Merz ist langsam genervt.
Ich erwarte, dass die Regierung der Slowakei unter der Führung von Robert Fico jetzt zustimmt, dass dieses 18. Sanktionspaket im Rat verabschiedet werden kann.
Also du hörst, das hört sich nicht nach so einem Angebot an oder nach einer Frage, sondern das Verb war von Friedrich Merz, ich erwarte.
Anna, auch in Washington liegt ja ein Sanktionspaket im Kongress. Wir wissen, Trump hat in Rom nicht teilgenommen. Aber Zelensky soll sich mit den Senatoren Graham und Blumenthal getroffen haben am Rande der Konferenz in Rom. Dabei dürfte es um die US-Sanktionen gegen Russland gegangen sein, richtig?
Genau, das war Thema. Und die beiden Senatoren, die du genannt hast, Lindsey Graham und Blumenthal, die waren bei dem Treffen der Koalition der Willigen dabei. Die gehören zu der amerikanischen Delegation da in Rom auf der Wiederaufbaukonferenz. Und ebenfalls dabei war der Sonderbeauftragte von Trump für die Ukraine, der frühere General Keith Kellogg. Und es scheint Bewegung zu geben auf der Seite von Trump, auf der Seite der Senatoren. Es ist ja relativ klar, die haben Lindsey Graham, der republikanische Senator und der ja auch so als Falke gilt, die haben mehr als 80 Senatoren, der insgesamt 100 Senatoren zusammenbekommen, die für diese Sanktionen sind. Das hatte schon seit Ewigkeiten, glaube ich, im US-Senat nicht mehr gegeben, dass du eine Mehrheit von mehr als 80 Senatoren hattest. Also da steht das und es ist halt so, dass Lindsey Graham das nicht gegen den Willen von Donald Trump auf den Weg bringen wollte. Und jetzt haben wir ja mitbekommen und ihr habt ja auch drüber gesprochen, Donald Trump ist genervt von Wladimir Putin und es scheint da eine Bewegung zu geben. Und da ist jetzt die Hoffnung von Lindsey Graham, dass Donald Trump grünes Licht gibt für dieses Sanktionspaket. Niemand geht davon aus, dass das Sanktionspaket so zum Tragen kommt, wie es geplant ist, nämlich dass du 500% Strafzölle den Ländern aufdrückst, die von Russland Öl und Gas kaufen. Das wäre dann China, das wäre Indien. Niemand glaubt, dass es so weit geht. Aber alleine, dass der amerikanische Präsident signalisiert, dass er dieses Sanktionspaket in Erwägung zieht, das wird so als Druckmittel gegen Putin gesehen.
Und wir werden sehen, was daraus konkret wird. Trump hat Großes angekündigt für kommenden Montag. Wir beobachten das weiter. Danke nach Berlin, Anna.
Sehr gerne. Tschüss nach Hamburg.
Australien und die Ukraine, das scheint erstmal recht weit auseinander zu liegen. Aber es ist aus meiner Sicht keine Übertreibung zu sagen, dass der russische Krieg auch in den Indopazifik ausstrahlt, wo sich nämlich Partnernationen wie Japan, wie Südkorea, wie Australien zum Beispiel Sorgen über die autoritäre Achse Russland, China, Nordkorea machen. Und genau das ist auch der Grund, warum die Bundeswehr zunehmend Präsenz in weiter Ferne, nämlich in dieser Region, zeigt. An diesem Wochenende nimmt sie an einer dort beginnenden Großübung teil und ich hatte Gelegenheit, beim Kommando Heer in Strausberg mit dem Oberst IG, also im Generalstab, Dirk Hamann zu sprechen. Der ist dafür zuständig, solcherlei Übungen zu planen. Und ich habe ihn als erstes gefragt, Eigentlich verbindet man ja mit Indo-Pazifik erstmal Wasser, die Marine, vielleicht noch die Luftwaffe. Was aber tut das Heer dort unten genau?
Also wir reden über die Übung Talisman Sabre, die alle 2 Jahre von den amerikanischen Streitkräften in Australien, mit Australien durchgeführt wird. Und die findet mit Masse auf dem australischen Kontinent statt.
Wann, wie groß, wo genau findet diese Übung statt?
Also über 19 teilnehmende Nationen, über 30.000 Teilnehmer, damit auch bei weitem die größte Übung im gesamten indopazifischen Raum, an mehreren Orten in ganz Australien verteilt, was Übungssteuerung und auch die Teilnahme nicht gerade einfacher macht.
Wie stark ist die Bundeswehr da engagiert oder das Heer in Ihrem Fall?
Na, es ist tatsächlich die Bundeswehr, die das Heer stellt, nur das Gros der Kräfte, Luftlandekräfte, insgesamt circa 200 deutsche Soldatinnen und Soldaten, die sich derzeit in der Verlegung bzw. in der Aufnahme in Australien befinden.
Und was wird dann dort genau geübt?
Also die Australier üben im Grunde genommen ein Szenario, wo es um die Reaktion auf eine mögliche Aggression im indopazifischen Raum gegen Australien geht. Wir beteiligen uns an einigen Übungsabschnitten. Dazu gehört die Zusammenarbeit mit amerikanischen Fallschirmjägern. Dazu gehört sogenannte Joint Fire Support Teams, wo wir also Feuer von Luft oder von See an Land üben. Und dazu gehört auch Informationsoperationen. Und im Rahmen der Rüstungszusammenarbeit geht es auch um ein Gefechtsfahrzeug, was für Deutschland in Australien hergestellt wird, den GTK Boxer.
Ist das denn, wo wir beim Material schon sind, sehr aufwendig, was das Material betrifft, das dahin zu verlegen? Oder werden da jetzt nicht schwere gepanzerte Fahrzeuge irgendwie verlegt?
Ja, ganz genau. Wir verlegen nur mit leichten Kräften, darum machen sie eben auch Fallschirmjäger. Das hat vielerlei Hintergründe. Der eine Hintergrund ist, wenn sie Material nach Australien bringen, ist das monatelang, steht das in Deutschland nicht zur Verfügung. Und das ist angesichts der Knappheit von Material, wie das hier in den Medien immer wieder auch richtigerweise dargestellt wird, eine Herausforderung für uns. Zweite Herausforderung ist, Australien hat extrem strenge Vorgaben, wenn es darum geht, Material einzuführen. Das liegt einfach daran, dass Australien als isolierter Kontinent eine Vielzahl von Krankheiten und Tieren nicht hat. Die schleppen sie mit rein, wenn sie großes Gerät mitbringen. Darum ganz leichte Kräfte nur in Australien von uns.
Diese Übung ist ja jetzt Teil eines Gesamtübungszeitraums von mehreren Wochen oder sogar Monaten, nicht? Im Indo-Pazifik. Können Sie noch mal skizzieren, was damit noch so einhergeht?
Also die Grundlage für das alles sind ja die Indo-Pazifik-Leitlinien der Bundesregierung aus dem Jahre 2020. Und da steht halt ausdrücklich drin, dass Streitkräfte an Übungen und Austauschen teilnehmen, um die Kooperation zu vertiefen und damit einen Beitrag für Stabilität und Frieden auch in der Region zu leisten. Dazu gehören Übungsbeobachtungen, die wir zum Beispiel in Japan machen. Dazu gehört eine Reise des Inspekteurs nach Japan, die er bereits durchgeführt hat. Jetzt aber auch andere Staaten wie Korea oder die Philippinen, die Fidschi-Inseln, die alle ein großes Interesse daran haben, dass wir mit ihnen kooperieren, um einem möglichen Aggressor zu sagen, wir haben Freunde und wir sind nicht alleine.
Möglicher Aggressor, ist da irgendein ganz spezifisches Land mit gemeint?
Also für die Masse des indopazifischen Raums gilt sicherlich China als derjenige, der unsere wertebasierte Ordnung destabilisiert. Bei Japan kommt noch hinzu, dass neben China auch Russland ein Nachbarland ist, was sich derzeit als nicht sehr partnerschaftlich verhält.
Das bedeutet, der russische Angriffskrieg in der Ukraine strahlt auch in den Pazifik aus, kann man das so sagen?
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass die Nationen im indopazifischen Raum sehr genau gucken, wie ihre Partner in Europa und Nordamerika mit dem Ukraine-Konflikt umgehen. Sind wir zuverlässige Partner? Und umgekehrt China und Russland mit Blick auf den indopazifischen Raum auch gucken, wie reagiert denn unsere Wertegemeinschaft auf den Ukraine-Konflikt? Geht sowas, ich sag mal, ungestraft durch oder unterstützen wir unsere Partner? Und unsere Übungsbeteiligung drückt ja genau das aus. Ihr seid nicht alleine. Und da ist so ein Beitrag von 200 Soldatinnen und Soldaten nicht zu unterschätzen.
Die Partner Japan, Australien, Südkorea, um sie mal zu nennen, vielleicht Singapur noch, habe ich irgendjemand vergessen?
Die Fidschi-Inseln, die Philippinen. Und hinzu kommen natürlich auch aus Europa, nehmen auch andere Nationen an dieser Übung teil. Also Großbritannien, Frankreich, die Niederlande. Also das ist eine ganze Menge Nationen, die entweder vor Ort sind oder nationale Interessen vor Ort haben. Nicht zu vergessen, einige unserer europäischen Partner, wie Frankreich, haben ja sogar Staatsgebiet auch im indopazifischen Raum, sehen sich also auch als eine indopazifische Nation.
Die Partner, um auf die nochmal zu sprechen zu kommen, haben ja teilweise auch Sanktionen zum Beispiel gegen Russland verhängt. Ist das dann sozusagen das Zeichen, ihr helft uns in gewisser Weise in Europa, wir kommen deshalb auch zu euch und helfen euch auch ein Zeichen gegenüber China zum Beispiel zu senden?
Ja, ich glaube nicht, dass man das so argumentieren kann, dass man sagt, weil ihr das tut, tun wir das. Das passiert ganz natürlich, weil wir auf dem gemeinsamen wertebasierten Prinzipien vertrauen und da unterstützen wir uns gegenseitig. Ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass unser Beitrag als Landstreitkräfte Australien davon überzeugt, mehr Sanktionen gegen Russland zu unterstützen. Das müssen die schon selbst bewerten. Ist auch eine politische Entscheidung, hat mit Streitkräften dann am Ende nichts zu tun.
Sind die Partner, die Sie angesprochen haben, der Hauptgrund, warum wir uns engagieren im Indo-Pazifik? Sie hatten ja die Leitlinien schon angesprochen. Welche Interessen haben wir da als Deutschland und als Europa? Weil es ist ja für uns relativ weit weg erst.
Ja, aber wir haben ja festgestellt, in einer globalisierten Welt ist die Abhängigkeit von freiem Handel extrem. Das haben wir bei Corona gemerkt. Wenn Handelsketten, Lieferketten unterbrochen werden, dann sind die Effekte unmittelbar bei uns zu spüren. Und der Indo-Pazifische Raum ist für den Welthandel, da schlägt das Herz, möchte man schon fast meinen. Und darum ist es wichtig, dass das dort auch bewahrt bleibt, dass der freie Handel, freie Bewegungsfreiheit, dass das gewährleistet ist. Und da haben wir, glaube ich, ganz massive Interessen, wenn wir wollen, dass wir auch Zukunft unsere exportorientierte Wirtschaft am Laufen halten.
Wie wichtig ist das Signal auch gerade an die Trump-Regierung in den USA, dass wir an deren Seite im Pazifik stehen?
Ja, dazu muss ich erst mal sagen, dass wir mit den amerikanischen Streitkräften völlig unabhängig der Trump-Administration weiterhin gut und ohne Probleme zusammenarbeiten. Wir haben das gerade erlebt im Rahmen der Warfighter-Serie, wo wir mit den Amerikanern gemeinsam in einem europäischen Kriegsschauplatz sehr große Übungsfortschritte, Übungserfolge erzielen, wie wir sie im deutschen Heer in den letzten, ich sag mal, 30 Jahren nicht gehabt haben. Im Indo-Pazifik sehe ich daher genau das Gleiche. Die Amerikaner sehen, dass wir dort sind, dass wir auch in ihrem eigenen Interessenbereich, denn die USA sind ja auch eine indopazifische Nation, vermutlich im Schwerpunkt eine indopazifische Nation, dass sie sehen, dass wir dort an ihrer Seite stehen. Ich glaube, das findet positive Anerkennung. Ob das allerdings in irgendeiner Form von der Trump-Administration anerkannt wird, kann ich nicht sagen. Unsere amerikanischen Kameraden nehmen das jedenfalls anerkennend zur Kenntnis und arbeiten gerne mit uns zusammen.
Also ob man damit die USA sozusagen an der Seite der NATO halten kann, ist nicht ausgemacht zumindest.
Nein, auf gar keinen Fall. Das denke ich auch nicht. Und hier soll auch nicht der Eindruck entstehen, dass wir zukünftig, wenn es zu einem bewaffneten Konflikt in der Region kommt, dass die Bundeswehr jetzt in irgendeiner Form eine automatisierte Beteiligung, das sehe ich überhaupt nicht. Hier geht es wirklich darum, Interoperabilität zu verbessern, ein Zeichen des Zusammenhalts zu setzen, ohne dass sich daraus irgendwelche Verpflichtungen ableiten lassen.
Wo Sie für die Übungsplanung ja zuständig sind, bewegen wir uns mal vom Indo-Pazifik ein bisschen weg. Was steht aus Ihrer Sicht in diesem Jahr oder in näherer Zukunft noch so an wichtigen Übungen fürs Heer?
Also für uns ist ja alles, was in Zentraleuropa passiert, von entscheidender Bedeutung. Wir haben jetzt den Aufstellungsappell der Brigade 45 erlebt. Und die Brigade 45 ist ja Teil eines größeren Kräftegebindes, was wir der NATO angezeigt haben, um gegen eine mögliche russische Aggression im Baltikum vorgehen zu können. Hier finden regelmäßig Verlegeübungen statt, wo wir üben, Kräfte aus Deutschland möglichst schnell nach Litauen zu verbringen. Das findet in diesem Jahr statt im Rahmen der Übung Grand Eagle 2, die Teil der Quadriga-Serie ist. Letztes Jahr Quadriga 24, sehr große Übung, dieses Jahr etwas kleiner, nichtsdestotrotz sehr bedeutend, denn dort wird die Verlegung von deutschen Landstreitkräften über die Ostsee unter Schutz eines multinationalen maritimen Verbandes nach Litauen geübt. Und das ist eine erhebliche Anstrengungen, die da unternommen wird, die übrigens auch, und da sind wir wieder beim Indo-Pazifik, von Staaten aus dem indopazifischen Raum beobachtet wird. Die gucken sich das an, was wir können, sozusagen reziprok zu dem, was wir bei denen zu Hause machen.
In welcher Größenordnung findet diese Übung statt, diese Verlegung?
Also etwa 3.500 Soldatinnen und Soldaten des Heeres, aber auch aus der ganzen Bundeswehr nehmen an der Übung teil.
Dazu kommen dann die Partner.
Partnernationen sind auch dabei. Insgesamt nachher, wenn wir noch den Marineverband dazu nehmen, der das Ganze schützen soll, dann werden es sicherlich noch ein paar mehr. Aber das, was an Landstreitkräften unterwegs sind, etwa 3.500.
Von russischer Seite steht ja auch eine große Übung bevor, Sapat, die auch jährlich stattfindet, über die immer viel gesprochen wird, auch weil es Befürchtungen gibt, dass im Rahmen solch einer Übung irgendwann in der Zukunft Russland mal die NATO testen könnte. Hat diese Verlegungsübung irgendetwas mit Sapat zu tun?
Also eine direkte Verbindung zwischen Sapat und Grand Eagle gibt es nicht. Wir planen unsere Übung immer aufgrund der Verfügbarkeit unserer Kräfte und der Abstimmung mit unseren multinationalen Partnern. Und da kommt man, wie schon während des Kalten Krieges, immer recht schnell auf den Herbst, September, Oktober, weil da die Witterungsbedingungen sehr gut sind, weil nach einer Urlaubsphase im Sommer Kräfte zur Verfügung stehen und weil im Ausbildungsrhythmus die zweite Hälfte des Jahres in der Regel gut einsatzbereite Streitkräfte ergibt. Auf diese Idee kommt dann möglicherweise auch die russische Seite und legt dann ihre Übung ungefähr in den Zeitraum, wie das bei uns jetzt der Fall ist. Ich sehe da aber keine Herausforderung. Die russische Seite übt, wir üben und dabei wollen wir es auch belassen.
Aber der Zeitraum ist tatsächlich jetzt.
Es gibt eine große Überschneidung, ja, in der Tat.
Vielen, vielen Dank.
Dafür nicht gerne.
Oberst Dirk Hamann war das Referatsleiter Übungen im Kommando Heer.
Danke Kai für diesen Ausflug ans andere Ende der Welt und das war's für diese Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste gibt es am kommenden Dienstag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Es verabschieden sich
Kai Küstner
und Stefan Niemann. Und wenn ihr jetzt weiterhören wollt, empfehlen wir ein Radio-Feature vom Bayerischen Rundfunk. Ein Drohnenpilot erzählt von einem Einsatz in der Ukraine. Es gibt viele mahnende Worte, warum die Bundeswehr für künftige Einsätze umdenken muss. Außerdem hört ihr die Geschichte von einem bayerischen Drohnenproduzenten, dem bei einer halben Maß Bier die Idee für eine wichtige Entwicklung kommt. Den Link packen wir in die Shownotes.